Wir kommen jetzt zu einem weiteren Thema. Es geht um die geistlichen Gaben nach 1. Korinther 12 bis 14. Es ist wichtig, dass man mit dem Skript das Ganze verfolgt, weil ich hier auch noch den Bibeltext abgedruckt habe, und zwar nach der alten Elberfelder Übersetzung, allerdings leicht von mir revidiert und dem Mehrheitstext angepasst, und ich habe viele kommentierende Fußnoten dazu gesetzt. Also so quasi eine Studienbibel, aber hier nur drei Kapitel. Ich lese gleich von Kapitel 12 ab Vers 1. Was aber die geistlichen Wirkungen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Heiden wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, so wie ihr irgend zu ihnen hingerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geist Gottes redend Jesus verflucht nennt. Und es kann niemand Jesus Herrn nennen oder Herr Jesus sagen, als nur im Heiligen Geist. Der erste Korintherbrief besteht ja auch aus ganz verschiedenen Teilen mit verschiedenen Themen. Und bei der Einteilung des ersten Korintherbriefes ist es hier ganz einfach festzustellen, dass da ein neuer Themenblock beginnt und weitergeführt wird bis zum Schluss von Kapitel 14. Denn der Apostel beginnt ja in Vers 1, was aber die geistlichen Wirkungen betrifft. Das ist das Thema. Manche Übersetzungen haben hier die geistlichen Gaben. Ich habe hier die geistlichen Wirkungen, wobei man beachte, Wirkungen ist in eine eckige Klammer eingesetzt. Das bedeutet, das steht gar nicht im Griechischen. Im Griechischen steht nur Pneumatikos, das Wort Pneumatikos in der Mehrzahl. Das heißt einfach die Geistlichen. Aber was jetzt die Geistlichen? Also es geht um etwas, dass der Heilige Geist wirkt, etwas, das von geistlicher Natur ist. Aber jetzt könnte man einsetzen, und ich habe das in der Fußnote erklärt, man könnte einsetzen geistliche Wirkung oder geistliche Offenbarung oder geistliche Gabe. Das ist alles möglich, entsprechend dem, was nachher folgt. Also es geht darum, wie der Heilige Geist wirkt. Und das Thema ist so wichtig, dass der Apostel sagt, was dieses Thema angeht, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Also, man muss in diesem Thema Bescheid wissen. Das ist göttlicher Wille. Und nun, es geht hier um Vorbemerkungen. Auch damals in ihrem alten Leben, als die Korinther Heiden waren, hatten sie das Phänomen geistliche Wirkungen gekannt. Allerdings nicht vom Heiligen Geist, sondern von Dämonen, von bösen Geistern. Und darum sagt der Apostel Paulus, um das ganz klar abzugrenzen zur Vergangenheit, da sagt er in Vers 2, ihr wisst, dass als ihr von den Heiden wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, so wie ihr irgend zu ihnen hingerissen wurdet. Die haben das bei ihren Götzenfesten insbesondere erlebt, dass die förmlich zu diesem Götzendienst hingerissen wurden. Also da war auch eine Kraft da, die sie dazu geführt hat, diesen Götzendienst auszuüben. Und der Apostel Paulus sagt, zu den stummen Götzenbildern. Also diese Götzen in der griechischen Religion mit Bildern von 3D-Bildern von Zeus, Apollos und so weiter, das war tote Materie. Eben stumme Götzenbilder. Die haben zwar einen Mund, aber sie können nicht sprechen. Sie haben Beine, können nicht mal gehen, haben Ohren, hören gar nichts. Und trotzdem gibt es da so geistliche Wirkungen, dass die Leute richtig hingerissen werden, bis hin zur Ekstase. Woran liegt das? Eben, da gibt es geistliche Wirkungen. Aber die waren von den Dämonen. In 1. Korinther 10, Vers 20 sagt der Apostel Paulus, das ist sehr wichtig, also in dem gleichen Brief hat er Ihnen das schon vorher sehr deutlich klar gemacht. 10, Vers 20, schon Vers 19. Was sage ich nun, dass ein Götzenopfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Also hinter diesen stummen Götzenbildern, die rein Materie waren, da haben sich dämonische Geister verborgen. Und die haben auf die Menschen eine Wirkung ausgeübt. Und das haben die Korinther gekannt. Aber, um ganz klar zu unterscheiden, Vers 3. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geist, ich habe in der Fußnote erklärt, der griechische Ausdruck im Geist bedeutet in der Kraft des Geistes Gottes redend, Jesus verflucht nennt. Also der Heilige Geist würde nie irgendwie die Person des Herrn Jesus herabsetzen. Das ist nie vom Geist Gottes, wenn die Person des Herrn Jesus irgendwie herabgesetzt wird. Das sind immer dämonische Geister. Aber dann sagt er, es kann niemand Herr Jesus sagen, Kyrios Jesus sagen, als nur ihm, das heißt in der Kraft des Heiligen Geistes. Allerdings, hier pflege ich jeweils eine kleine Anekdote anzufügen. Die haben manche schon vielleicht zwei, dreimal gehört, aber es geht mir um die, die es noch nie gehört haben. Um wirklich die Sache auf den Punkt zu bringen, ein indischer Evangelist war am Bahnhof und musste auf den Zug warten. Und da hat er die Zeit etwas ausnutzen wollen mit Evangelisieren am Bahnhof. Und er begann zu sprechen, kommt ein Muslim zu ihm und sagt, die Bibel ist falsch. Wieso? Es steht doch in der Bibel, man kann nur durch den Geist Gottes sagen, Herr Jesus. Ja, das steht so. Siehst du, die Bibel ist falsch. Wieso? Hör mal gut zu. Und dann sagt der Muslim, Herr Jesus, habe ich den Heiligen Geist? Nein, hast du nicht. Ja, siehst du? Und ich konnte es trotzdem sagen. Und dann ruft der Evangelist die Leute im Bahnhof, bitte kommt mal alle hier herbei, da steht einer, der möchte euch ein Bekenntnis ablegen. Und dann war der Muslim verschwunden. Also es geht ja nicht darum, dass man diese Worthülse aussprechen kann, sondern es geht darum, eben dieses Bekenntnis, Herr Jesus, ablegen kann. Das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt uns dazu, dass wir über den Sohn Gottes sprechen als dem Herrn Jesus. An dieser Stelle ist es vielleicht auch wichtig, darauf zu achten, wie oft wird nur über Jesus gesprochen. Und zwar immer. Ja? Nicht wahr? In den Evangelien ist das ganz üblich, dass es heißt Jesus, Jesus, Jesus. Da wird beschrieben, wie der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, Gott selber Mensch geworden ist, sich erniedrigt hat, schließlich bis zum Kreuz, bis zum Tod am Kreuz. Und da wird er Jesus genannt, meistens. Und mit der Auferstehung und der Himmelfahrt und mit der Tatsache, dass der Herr Jesus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat als Mensch, sehen wir dann ab der Apostelgeschichte, wie das so üblich wird, dass die Nachfolger des Herrn sprechen über den Herrn Jesus. Und auch in den Briefen. Und so ist das ein Bekenntnis zu seiner Herrschaft im Leben und sollte eigentlich auch so sein, dass wir eben nicht ständig Jesus sagen, sondern ganz bewusst dieses Bekenntnis Herr Jesus eben sagen und ausdrücken. Und das dazu führt uns der Geist Gottes, der nach Johannes 16, Vers 13 kommen sollte, um ihn, den Herrn Jesus, zu verherrlichen. Der Heilige Geist führt uns dazu, den Herrn Jesus eben groß zu machen. Daran können wir das Wirken des Heiligen Geistes erkennen. Also hier Vorbemerkung und ganz grundsätzlich, es gibt Geisteswirkungen und Geisteswirkungen. Und es gibt solche, die Person des Herrn Jesus herabmachen und es gibt solche, die Person des Herrn Jesus in den Vordergrund rücken. Interessant, der Heilige Geist ist Gott von Ewigkeit her. Er wird genannt der ewige Geist in Hebräer 9. Und als Ananias den Heiligen Geist belogen hatte, da sagt Petrus in Apostelgeschichte 5, nicht Menschen hast du gelogen, sondern Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist allgegenwärtig, allwissend, allmächtig wie der Vater und wie der Sohn. Aber trotzdem hat der Heilige Geist eben diese Stellung eingenommen, dass er den Herrn Jesus groß macht, den Sohn. Das ist die Lehre von Johannes 16, Vers 13. Er wird mich verherrlichen. Wo lernt man beten? Mit der Bibel in der Hand. Und da finden wir Gebete zum Vater. Ganz viele können wir zeigen. Und wir finden auch, wie zum Sohn gebetet wird. Und wie der Sohn angebetet wird und wie zu ihm gebetet wird. In 1. Korinther 1, Vers 2 sagt der Apostel Paulus, dass dieser Brief nicht nur für die Gemeinde in Korinth ist, sondern für alle Orte, wo der Name unseres Herrn Jesus Christus angerufen wird. Sowohl ihres als unseres Herrn. Das ist typisch für die Gemeinden. Sie rufen den Namen des Herrn Jesus an. Sie beten zu ihm. Aber wir finden nirgends in der Bibel, dass zum Heiligen Geist gebetet wird. Kein einziges Beispiel. Aber Gebete zum Sohn, da können wir durch das ganze Neue Testament hindurchgehen und zeigen, jawohl. So, aber kein Beispiel zum Heiligen Geist. Warum nicht? Epheser 6, Vers 20 und Judas, Vers 20. Beide Stellen sagen, dass wir beten sollen im Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns die Kraft, dass wir beten können. Der Heilige Geist will uns dazu führen, dass wir zum Vater und zum Sohn beten. Und eben der führt uns auch dazu, dass wir eben von dem Herrn Jesus sprechen, als Bekenntnis seiner Herrschaft in unserem Leben. Ja, und jetzt, nach diesen Vorbemerkungen, wird etwas gesagt zur Vielfalt der Gaben, Dienste und Wirkungen. Vers 4. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten, und doch ist es derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Was auffällt, hier wird gesprochen über Gnadengaben, Dienste und Wirkungen. Was ist der Unterschied? Und in Verbindung mit diesen drei verschiedenen Kategorien wird von dem Geist Gottes gesprochen, von dem Herrn, und zwar ist gemeint der Herr Jesus, und von Gott, dem Vater. Der dreieine Gott ist hier am Wirken. Das Wort Gnadengabe hier ist im Griechischen Charisma. Charisma. Das hängt zusammen mit Charis, Charis. Das habe ich heute im ersten Vortrag schon erklärt. Charis heißt Gnade. Und Charisma, das bedeutet eine Gabe aus Gnade. Also ein Geschenk, eine Gabe, die man nicht verdient hat und trotzdem bekommt. Unverdient, aus Gnade. Das ist das Wort Charisma. Jetzt weiß man auch, woher der Name charismatische Bewegung kommt. Das hängt also mit diesem biblischen Wort Charisma zusammen. Allerdings wird dieses Wort in diesen drei Kapiteln, die wir jetzt anschauen, gebraucht für göttliche Gaben, um damit dienen zu können. Also geistliche Gaben werden Charisma genannt, aber das Wort ist viel weiter gefasst. In 1. Korinther 7 sagt der Apostel Paulus, es ist so, dass gewisse Gläubige haben von Gott die Befähigung bekommen, dass sie heiraten können. Gut, und das ist die Mehrzahl. Und andere haben die Gabe bekommen, dass sie um des Evangeliums willen den Weg der Ehelosigkeit gehen können, ohne dass sie dadurch zu Fall kommen. Und da sagt er, dem einen ist die Gnadengabe gegeben, so oder so. Und das Wort Charisma wird dort verwendet für die Befähigkeit zur Ehelosigkeit, die Befähigung zum Weg der Ehe. Beides ist ein Geschenk, das man nicht verdient hat. Aber niemand hat jemals den Ausdruck charismatische Bewegung gebraucht im Blick auf heiraten oder nicht heiraten. Aber das Wort Gottes spricht so. Und dann in Römer 6, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben, im Gegensatz zum Lohn der Sünde, das ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, das ist Charisma. Also dieses unverdiente Geschenk des ewigen Lebens, das Gott uns gibt bei der echten Bekehrung. Also sehen wir, der Ausdruck ist sehr viel weiter gefasst. Aber hier, Charisma, 1. Korinther 12, Vers 14, werden wir sehen, da geht es um ganz spezielle Begabungen, durch die der Heilige Geist wirkt. Aber das wird unterschieden von Diensten und nochmals unterschieden von Wirkungen. Ja, hier steht jetzt Wirkungen. Jetzt versteht man auch, woher ich das genommen habe in Kapitel 12, Vers 1, als ich das so hinzugefügt habe in Klammer, geistlichen Wirkungen. Ja? Das kommt von hier. Was ist der Unterschied? Ich will das mit einem Beispiel zeigen. Eine bestimmte Gnadengabe, werden wir sehen, ist im Neuen Testament die Gabe des Evangelisten. Nach Epheser 4, dort haben wir eine Auflistung von 5 Gaben, Apostel und Propheten und dann Evangelisten, Hirten und Lehrer. Also der Evangelist ist eine Gabe. Aber es gibt unterschiedliche Dienste als Evangelist. Da sehen wir einen Evangelisten, der hat die Gabe und sagen wir, der geht ins Gefängnis und spricht dort mit einzelnen Gefangenen und bringt ihnen das Evangelium. Dieser Dienst ist natürlich ein ganz anderer Dienst, als wenn jemand einen Saal mietet, Flyer drucken lässt und dann einen Vortrag hält, wo er das Evangelium erklärt, sagen wir anhand von einem ganz aktuellen Thema, das die Leute so interessiert. Das ist auch ein evangelistischer Dienst, aber er ist ganz anders. Und so sehen wir, es gibt also für ein und dieselbe Gabe gibt es ganz unterschiedliche Dienste. Aber das muss man unterscheiden von verschiedenen Wirkungen. Ja, nehmen wir das Beispiel, ein Evangelist geht ins Gefängnis und erzählt dort einem Gefangenen das Evangelium. Aber schauen wir an einen ganz anderen Ort, ein anderer Evangelist, der macht das Gleiche. Die gleiche Gabe, der gleiche Dienst. Aber wie er mit diesem Mann im Gefängnis spricht, er macht das ganz anders. Er hat auch eine ganz andere Art. Der andere ist mehr so ein sehr, vielleicht in sich gezogener Mensch von einer Art her schon und er macht das ganz anders. Und der andere ist viel extrovertierter und kommt da an einen Gefangenen, der auch sehr extrovertiert ist, sehr gut an ihn heran. Ja, es ist die gleiche Gabe, es ist der gleiche Dienst, aber die Wirkung, wie der Heilige Geist durch diesen Mann wirkt oder durch jenen Mann, ist verschieden. Und sehen wir, welche Vielfalt es da gibt. Also es gibt nicht nur die Gnadengabe des Evangelisten, sondern noch viele andere. Und dann gibt es aber für jede Gabe auch ganz unterschiedliche Dienste. Und selbst unter den einzelnen Diensten gibt es ganz unterschiedliche Wirkungen, wie ein und dieselbe Gabe in ein und demselben Dienst eben zur Wirkung kommen. Aber es wird hier erklärt, alles kommt von demselben Gott. Diese ganze Vielfalt, da ist derselbe Heilige Geist, derselbe Herr Jesus und derselbe Gott und Vater, der dahinter steht. Und dann habe ich hier speziell unterstrichen, der alles in allen wirkt. Nicht nur in gewissen, Für uns ist das recht naheliegend und selbstverständlich, aber muss ich das mal vorstellen, in der Zeit der Reformation, das hat wie eine Bombe eingeschlagen. Damals im 16. Jahrhundert als Männer hier in Deutschland und dann eben auch in der Schweiz und noch anderswo aufgestanden sind und die haben gesagt, nein, es ist nicht so, dass es da die geistliche Führung gibt und dann das Volk. Alle Erlösten sind Diener Gottes, durch die eben der Heilige Geist wirken will. Und die haben dann auch betont, alle Gläubigen sind nach dem Neuen Testament Priester. Man konnte das belegen, 1. Petrus 2, Offenbarung 1, Vers 5. Alle Gläubigen sind Priester. Das hat wie eine Bombe eingeschlagen. Denn das hat ja das ganze System, das man da jahrhundertelang aufgebaut hat in Rom, hat das zum Einstürzen gebracht, nicht wahr? Aber das steht hier, der alles in allen wirkt. Also wahres Christentum ist nicht wie, überhaupt nicht wie Fußball. Da sind 22.000 im Stadion und 22 Männer da unten und die rennen wie wild. Und die da oben, die machen gar nichts. Die sagen nur, wie man es machen sollte. Die wissen ganz genau, das war völlig falsch und das hätte man so und so machen müssen. Aber die tun nichts. Nur 22, die machen alles. Ja, das ist Fußball. Aber im Christentum erwartet Gott, dass alle Erlösten eben dienen. Und zwar durch die Gnadengaben und durch die Dienste, die Gott wirkt und in ganz verschiedenen Wirkungen. Es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Und dann nochmals, Vers 7 habe ich unterstrichen, einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Nicht nur ein paar wenigen, sondern einem jeden wirkt der Heilige Geist, sodass er sich eben zu erkennen gibt durch sein Wirken. Das meint Offenbarung. Der Heilige Geist wirkt in uns und macht sich so durch seine Wirkung offenbar. Und wichtig, hier wird schon etwas Grundlegendes angedeutet, es ist immer so, dass es dann nützlich ist. Nicht einfach so. Nicht ins Leere geredet, ja? Wenn man Kinder erzieht, dann hat man einige Sätze im Leben sagen müssen, die sind völlig leer verklungen. Niemand hat die zur Kenntnis genommen. Ja, hat überhaupt keinen Nutzen gehabt. Aber eben, der Heilige Geist wirkt und das Ziel ist immer, das muss etwas nützen. In 1. Petrus 4, Vers 10 wird das auch von dem Apostel Petrus betont, dass jeder Gläubige eine Gnadengabe hat. Schlagen wir auf. Und bedenken wir, der 1. Petrusbrief war ein Rundschreiben in ganz viele Provinzen der heutigen Türkei, an jüdische Christen gerichtet, heute würden wir sagen messianische Gläubige, und da sagt er, ohne die meisten davon persönlich zu kennen, er spricht aber zu Erlösten ausdrücklich, und da sagt er in 1. Petrus 4, Vers 10, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Ich habe in meiner Bibel angestrichen, ein jeder. Da steht's. Ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Abgeschlossen in der Vergangenheit. Das heißt, der Apostel Petrus kann mit Selbstverständlichkeit sagen, er spricht nur Wiedergeborene an. Kapitel 1, Vers 3 und folgende. Nur Wiedergeborene, aber da sagt er, jeder von euch hat eine Gnadengabe empfangen, in der Vergangenheit. Das macht klar, dass Gott mindestens ein Charisma, eine Gnadengabe bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt gibt. Es können auch mehrere sein, wie man das sieht beim Apostel Paulus, der war Apostel und Prophet und Lehrer. Aber der Apostel Petrus sagt, ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Er sagt nicht, ihr müsst darum beten, dass ihr dann mal eine bekommt. Jeder empfangen hat. Und gemäß dem soll man damit dienen? Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Der betonte auch wieder diese Vielfalt in der Wirkung Gottes. Und dann teilt er die ganze Fülle von Gaben ein in zwei Typen. Rednergaben und Dienstgaben. Er sagt, wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Also, wenn jemand redet, werden sehen, es gibt Weissagung, es gibt Lehre, es gibt der Dienst als Hirte, der ermutigt und tröstet. Es gibt so verschiedene Gaben, wo das Reden eine Rolle spielt. Aber dann gibt es Gaben, da geht es darum, dass man etwas tut. Zum Beispiel werden wir sehen, 1. Korinther 12 am Schluss in einer Liste wird erwähnt, eine Gabe heißt Hilfsleistungen. Ja, da muss man nicht viel sprechen. Ist vielleicht besser, wenn man nicht immer spricht, ja, wenn man etwas Praktisches konkret macht. Ja, also zwei verschiedene Typen grundsätzlich. Und dann wird aber gesagt, wenn man eine Gabe hat, wo man spricht, dann soll man reden als Aussprüche Gottes. Oh, da kann man aber nicht plaudern. Ja, die Sprungbrettpredigt. Das ist die Predigt, wo man anfangs einen Bibelvers zitiert und dann kann man eigentlich ziemlich alles erzählen, was einem so interessant und spannend dünkt. Es muss gar nicht so direkt, man geht einfach vom Vers aus und dann kann man alles Mögliche. Das ist ein Sprungbrettpredigt. Aber kann man dann sagen, das sind Aussprüche Gottes? Das ist enorm, diese Verantwortung. Das heißt also, wenn wir das Wort Gottes weitergeben, muss man es so weitergeben, dass man überzeugt ist, das möchte Gott, dass ich es jetzt sage. Und damit sind alle erledigt, die predigen. Ja, also hier haben wir einen Vers, da gibt es 6 Auslegungen und ich würde tendieren zu Auslegung 2, aber ich könnte mir auch Auslegung 5 durchaus vorstellen und damit leben. Ja, da zeigt einer, was er alles so weiß. Aber was soll man jetzt glauben? Ja? Wo ist die Überzeugung? Keine Überzeugung aus Demut. Nein, das ist keine Demut. Wenn man sagt, dass man so viele verschiedene Auslegungen weiß, aber gar nicht weiß, was jetzt Gottes Gedanke ist. Ja, aber man soll doch nicht über etwas behaupten, was man gar nicht weiß. Natürlich nicht. Dann soll man eben dazu schweigen. Ja, also man muss nicht zu diesen Themen sprechen und schon gar nicht eben öffentlich sprechen, wenn man gar nicht weiß, was Gottes Gedanke ist. Dann soll man demütig sein, indem man sagt, ich weiß es nicht. Und das darf man doch sagen, ich weiß es nicht. Aber das wäre Demut. Aber dann etwas sagen, wo man überzeugt ist, das ist Gottes Gedanke. Das wird hier gesagt, so rede er als Aussprüche Gottes. Und wenn jemand dient, dann das eben nicht, weil er eben sowieso ein guter Handwerker ist und das sowieso einfach problemlos, er kann das einfach so natürlicherweise. Nein, wirklich bewusst diesen Dienst tun aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wirklich bewusst aus der Kraft Gottes heraus auch diese die praktischen Dienste tun. Und übrigens aus der Kraft, die Gott darreicht. Und das griechische Wort für darreichen ist choregeo. Da steckt das Wort chor drin. Choregeo bedeutete bei den alten Griechen die Kosten für einen Chor übernehmen. Und dann bekam es die allgemeine Bedeutung von eben für das nötige Aufkommen. Gott gibt das Nötige. Aber hier wird unterschwellig der Gedanke deutlich, dass Gott die Gläubigen als zusammen als ein Chor ansieht, für dessen Unterhalt er aufkommt und die nötige Kraft gibt, dass man eben harmonisch zusammen als Chor dem Herrn dient und alles geht um die Ehre Gottes und nicht, es geht nicht um uns. Ja, gehen wir zurück. Jetzt kommt eine Liste mit 9 Gaben, Vers 8. Aber das ist nicht eine vollständige Liste, sondern einfach, das sind Beispiele, um zu zeigen, wie diese Fülle aussehen kann. Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Das wäre jetzt auch wieder eine Rednergabe, nicht wahr? Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen. Einem anderen aber Weissagung. Einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen. Einem anderen aber Übersetzung der Sprachen. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Da könnte man auch wieder eine Einteilung machen in verschiedene Gaben, denn hier gibt es nicht nur Rednergabe, sondern hier gibt es auch Gaben der offensichtlich übernatürlichen Wirkung, ja? Wie Gnadengaben der Heilung, Wunderwirkung, verschiedene Arten von Sprachen, ja? Also, aber zusammen mit Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis wird einfach hier beispielhaft anhand von 9 konkreten Gaben die Vielfalt aufgezeigt, um dann auf Vers 11 hinzuzielen, alles wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend. Interessant, nicht ausgeteilt habend. Es ist mit Gegenwart übersetzt, korrekt hier, als es ist ein Durativ im Griechischen, also etwas, das ständig passiert. Ja, aber heißt das, der Heilige Geist gibt ständige neue Gaben? Nein. Alles dieses wirkt der Heilige Geist. Das heißt, in jedem Moment, wo man eine Gnadengabe, die man empfangen hat, in einen bestimmten Dienst, für den der Herr die Türe aufgetan hat, da wirkt der Heilige Geist jedes Mal aufs Neue und gibt im Moment die Kraft, die man dazu braucht. Und so teilt er im Moment bei jedem Dienst aus, fortdauernd. Und das macht er alles so, wie er will. Hier wird übrigens deutlich, dass der Heilige Geist eben nicht eine unpersönliche Kraft ist. Es gibt ja die Irrlehre, die besagt, der Heilige Geist sei nicht Gott. Er sei auch keine Person. Ja, was ist denn eine Person? Wenn jemand sagt, er ist keine Person, muss man sagen, ja, wie definierst du Person? Ja, eine Person hat einen Körper. Das stimmt gar nicht. Engel sind auch Personen. Der Engel Michael. Aber er ist ein Geist. Engel sind Geister, sagt Hebräer 1. Was ist eine Person? Eine Person ist jemand, der denkt, handelt und fühlt. Jemand, der denkt, handelt und fühlt. Gravitation, also Anziehungskraft, denkt nicht, ja? Die Erde, die uns anzieht, darum bin ich hier am Boden und nicht in der Luft. Das ist eine unpersönliche Kraft, aber es ist eine sehr starke Kraft, unpersönlich, denn da denkt niemand, da handelt niemand und da fühlt niemand. Ja? Aber der Heilige Geist hat Willen. Er will und er handelt, er teilt aus und Epheser 4, Vers 30 sagt, betrübet nicht den Heiligen Geist. Also eine Person, die denkt, handelt und fühlt. Das ist nicht eine Kraft, wie er will. Er macht das so, wie er will, nicht was die Menschen wollen. Jetzt ab Vers 12. Da wird uns das Thema der Leib Christi vorgestellt in Verbindung mit den Gnadengaben. Und zwar wird hier erklärt, was an Pfingsten geschehen ist. Gott hat die Gläubigen zusammengefügt zu einem Leib. Und da ist jetzt jeder Gläubige ein Glied daran und hat durch seine Position in diesem Leib eine bestimmte Funktion. Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Das ist erstaunlich. Dieser Leib Christi, bestehend aus allen Gläubigen, die Glieder daran sind, wird hier genannt der Christus. Wenn man es übersetzt auf Hebräisch, dann wäre das der Messias. Ja, aber wir haben doch immer gemeint, der Messias, das ist der kommende Erlöser. Ja, natürlich. Und ist auch so. Aber das war Gottes Geheimnis, sagt Epheser 3, von Ewigkeit her, dass der Messias einmal mit Gläubigen aus den Heidenvölkern und aus dem jüdischen Volk verbunden wird zu einem Leib. Er wird das Haupt sein und sie werden die Glieder des Leibes sein. Das ist das Geheimnis des Christus in Epheser 3, das Gott von Ewigkeit in seinem Herzen hatte, aber nie mitgeteilt hatte. Und jetzt erklärt der Apostel Paulus hier, ebenso wie das bei einem Leib ist, so ist das auch jetzt bei den Erlösten der Gemeinde. Das ist der Christus. Also der Ausdruck der Christus, der Messias, bekommt hier eine ganz neue Bedeutung. Christus und die Gemeinde ist hier genannt der Christus. Und hier wird betont, sie alle zusammen bilden eine Einheit. So wie der Leib ist eine Einheit. Ja? Aber der Leib besteht aus ganz verschiedenen Gliedern. Und so besteht in der Einheit eine Vielfalt. Vers 13. Denn auch in einem Geist, das heißt in der Kraft von einem Geist, sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt worden. Das ist das Thema Taufe mit dem Heiligen Geist. Und jetzt merkt man, das ist ja etwas ganz anderes, als was man in der charismatischen Bewegung immer gehört hat. Das hat nichts zu tun mit einem ekstatischen Erlebnis, sondern hier heißt es, getauft zu einem Leib. Ich muss erklären, baptizo, taufen, bedeutet, oder baptizomai, bedeutet hineinführen in ein anderes Element. Die Griechen haben das Wort gebraucht, zum Beispiel zum Färben. Da wird ein Stoff in die Farbe eingetaucht, gefärbt, ja? Ein anderes Element hineingeführt. Bei dem, was wir verstehen unter Wassertaufe, da wird ein menschlicher Körper ins Wasser vollständig eingetaucht und dann wieder drauf, ja? In ein anderes Element eingeführt. Die Griechen haben das Wort, also die Wurzel dieses Wortes benutzt auch für, wenn ein Schiff untergeht im Meer. Wurde es getauft. Ja? Da geht Holz in ein anderes Element hinein und dann bleibt es unten. Und jetzt hier versteht man aus dieser Grundbedeutung einführen ein anderes Element, getauft zu einem Leib. Das ist geschehen an Pfingsten und geschieht, wenn ein Mensch sich bekehrt und wiedergeboren wird, dann wird er durch den Heiligen Geist als Glied in dieses neue Element des Leibes Christi hineingefügt. Und wenn er kein Christ ist, ist er nicht mit Heiligen Geist getauft. Und wenn er ein Christ ist, dann ist er mit dem Heiligen Geist getauft. Und wenn einer meint, ich bin bekehrt und jetzt möchte ich noch die Taufe mit dem Heiligen Geist, das geht gar nicht. Dann wäre er ja gar kein Christ. Dann war seine Bekehrung nichts. Also man kann nicht Christ sein und man gehört nicht zum Leib Christi. Ich meine, ein echter Christ. Ein falscher Christ gehört nicht zum Leib Christi. Aber dann muss er sich bekehren. Und dann wird er in den Leib Christi hineingeführt. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Vers 14. Denn auch der Leib... noch etwas Wichtiges. Und da spielen völkische Unterschiede keine Rolle. Es seien Juden oder Griechen. Und da spielt auch unsere soziale Stellung keine Rolle. Es seien Sklaven oder Freie. Das ist alles nicht wichtig, sondern Gott hat aus allen Schichten, aus allen möglichen Völkern Menschen da hineingefügt. 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leib, ist er deswegen nicht von dem Leib. Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib, ist es deswegen nicht von dem Leib. Wenn der ganze Leib Auge wäre, stelle sich mich vor, hier, sagen wir so, rund 70 Kilogramm Auge. Das wäre ein Monster, wir würden alle fliehen. Ja, also wäre ganz schrecklich. Aber wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn aber ganz Gehör, so 72 oder 70 Kilo Ohr, schrecklich. Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Also es braucht die Vielfalt. Denn das wirkt Ergänzung. Alles zusammen, das ist dann eben das Wunderbare des menschlichen Körpers. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Also Gott ist hier souverän. Und man muss aufpassen, wenn man sich sagt, ich möchte lieber so sein wie der. Und wissen, nein, Gott hat einen Entscheid gehabt, er wollte es so und wollte es nicht anders. Er hat es gemacht, so wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Es gibt Vielfalt und trotzdem das Ganze soll von Einheit sprechen. Ist Einheit. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Ja, sehen wir, vorher haben wir das Problem von Minderwertigkeitskomplex. Wenn einer sagt, ja, weil ich nicht das bin, bin ich nichts. Das ist Minderwertigkeitskomplex. Und das ist übel. Das wird gesagt, das ist nicht gut. Aber es gibt auch Überlegenheitskomplex, dass einer meint, ja, ich und die anderen braucht es nicht. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Sondern vielmehr, die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Kann man sich überlegen, welche Glieder am Leib sind schwächer, aber sie sind notwendig. Ich meine, der kleine Finger, der ist einfach nicht so stark wie mein Zeigefinger, ja? Wenn ich den Zeigefinger so knalle, ja, nur aus dem Finger, aber das könnt ihr mit dem kleinen Finger nicht in dieser Weise. Also es gibt stärkere und schwächere, aber sind alle notwendig. Wenn ich den nicht hätte, das wäre mein Unglück. Wie wollte ich dann weiter Klavier spielen? Und die uns die Unehrbareren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Ja, es gibt Glieder am Leib, die sind nicht gleich ehrbar wie die anderen. Also die Füße sind nicht gleich ehrbar wie die Hände. Das ist ein Unterschied. Und in anderen Kulturen ist es noch viel stärker. Ich mag mich erinnern, in Tadschikistan, da braucht man keine Stühle wie da und braucht keine Möbel, alles raus. Kann man viel, viel mehr Leute in einen Versammlungsraum übrigens hineinbringen. Das ist so toll. Und da sitzen alle am Boden. Schneidersitz oder irgendwie. Aber was man ja nicht darf, sind ja alle barfuß. Denn mit Schuhen, das geht überhaupt nicht. In den Saal hineinzugehen mit Schuhen, das ist ein No-Go. Alle barfuß, aber man darf nie die Füße so richten, dass die gegenüber die Füße sehen. Die muss man immer diskret verstecken. Das sind die unehrbaren Glieder des Leibes. Aber so wichtig, nicht wahr? Und die Füße pflegt man. Auch dort in Tadschikistan. Aber sie werden ganz klar als nicht ehrbar. Oder ich habe mal etwas ganz Dummes gemacht. Ich habe natürlich viele solche kulturellen Patzer gemacht. Aber so lernt man es. Und da war ich in einer arabischen Gemeinde und saß da am Sonntagmorgen und hatte die Beine übereinander. Dann kam ein Bruder zu mir und sagte, der Bruder Nofel lässt ausrichten, ich soll das unterlassen. Und das ist etwas so Schreckliches. Wenn man die Beine nämlich übereinander hat, dann kommt es ja dazu, dass man Gott die Füße zeigt. Das geht überhaupt nicht. Das wurde so als anstößig empfunden. Ja? Also, es gibt die ehrbaren und die unehrbaren Glieder des Leibes, aber es ist so, die unehrbaren, die pflegt man und selbstverständlich wäscht sie und schneidet die Nägel, dass man nicht so wie ein Vogel wird. Ja, ja. Also, genug zum Thema Fußpflege. Aber jetzt gibt es noch mehr. Und unsere Nicht-Anständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Das ist nochmals was anderes. Nicht ehrbar ist weniger stark wie unanständig. Ja? Und da geht es um den Intimbereich. Und ja, das ist nochmals ein ganz anderer Bereich, aber die Intimpflege ist ganz etwas Wichtiges. Und darum werden die Unanständigen, die bekommen eigentlich umso reichlichere Wohlanständigkeit. Denn die Intimpflege ist auch etwas ganz Wichtiges. Unsere Wohlanständigen aber bedürfen es nicht. Ja, also mit den Ohren, da muss man nicht irgendwie besonders darauf achten, dass die, ja, das ist selbstverständlich. Ja, und so gibt es diese Unterschiede. Und dann heißt es, aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat. Ja, da schaut man dafür, dort wo diese Glieder, die eben nicht, ehrbar sind, nicht anständig, die bekommen genügend Ehre durch Pflege. Und so ist das eben auch in dem Leib Christi, dass Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, damit keine Spaltungen im Leib seien, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten. Damit klar ist, es braucht alles. Und der menschliche Körper wäre unvollständig, wenn irgendetwas daran fehlt. So hat Gott das gewollt. Und so gibt es eine Einheit. Und dann, ganz allgemein, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Das wissen wir, da muss nur irgendwo eine Verletzung sein, die sehr schmerzt, sagen wir, an der Hand. Und irgendwie der ganze Mensch ist reduziert. Im Körper lernen wir, das geht gar nicht. Ja, alle freuen sich mit, wenn ein Glied verherrlicht wird, und sie leiden mit, wenn eines leidet. Und dann sagt er, ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Ihr zusammen seid Christi Leib und als Einzelne seid ihr Glieder. Und dann kommt nochmals eine Liste mit 9 Gaben. Und Gott hat etliche in der Gemeinde gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen. Regierungen, verschiedene Arten von Sprachen, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben etwa alle Gnadengaben der Heilungen, reden etwa alle in Sprachen, übersetzen etwa alle, eifert aber um die vorzüglicheren Gnadengaben Und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Also auch da wieder eine Liste von Gaben. Aber es ist ganz interessant, hier gibt es eine Rangliste. Erstens Apostel. Das ist die wichtigste der geistlichen Gaben. Auf zweiter Stufe steht die Gabe des Propheten. Zweitens Propheten. Und die dritte Stufe hat die Gabe des Lehrers. Und dann wird angefügt. Sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen und so weiter. Interessant, diese Rangordnung. Und dann wird noch betont, dass nicht alle Gläubigen alle Gaben bekommen. Nicht wahr? Es ist übersetzt, sind etwa alle Apostel. Im Griechischen ist der Satz auch so gebaut, dass man sofort als Leser weiß, diese Frage muss man mit Nein beantworten. Und das kann man im Deutschen eben mit dem Wort etwa. Also alle Fragen sind klar. Man muss antworten, nein, sind nicht alle Apostel. Es gab ja nur die 12. Als Apostel Jesu Christi für Israel, die 12 Stämme, und den Apostel Paulus für die nichtjüdischen Völker. Und sind etwa alle Propheten? Nein. Alle Lehrer? Nein. Wunderkräfte? Nein. Heilungen? Nein. Sprachen? Nein. Oh, da haben wir gerade mit der Fliegenklappe die falsche Lehre, die auch verbreitet ist, eigentlich sollten alle mal in Zungen reden. Ist erledigt. Das sagen nicht alle Charismatiker. Aber es gibt solche, die das sagen, gerade bei der Bekehrung sollte das als Zeichen geschehen. Man sagt, völlig falsch. Hier, wer weiß. Alle reden etwa alle in Sprachen und die Antwort muss sein, nein. Ja, und jetzt gehen wir dann rüber zu Kapitel 13. Ein weit vortrefflicher Weg wird gezeigt, nämlich die Liebe als Voraussetzung zum Gebrauch der Gaben. Und jetzt machen wir Pause. So 7 Minuten. Wir haben im Prinzip noch eine Viertelstunde für 2 Kapitel. Also, wir fahren weiter. Und zwar möchte ich noch nachtragen, diese zweite Liste von Gaben, nebst der Liste dann in Römer 12 und dann in Epheser 4 schon erwähnt und dieser ganzen kurzen Aufzählung in 1. Petrus 4. Diese Liste ist sehr wichtig aus einem weiteren Grund, denn hier werden die Apostel erwähnt als grundlegende Gabe. Es gibt das Apostelamt im Neuen Testament, aber das war verbunden mit der Gabe des Apostels. Und es ist ja so, die Apostel hatten keine Nachfolger eingesetzt. Und es gab keine apostolische Sukzession, wie man sagt, Nachfolge. Die katholische Kirche lehrt, Petrus hätte ständig Nachfolger gehabt und das wären die Päpste gewesen. Aber die Bibel sagt eben gar nichts davon, sondern sagt in Epheser 2, Vers 20, dass die Apostel und auch die Propheten das Fundament der Gemeinde bilden als Tempelbau und seither wächst das Tempelhaus, bis es dann vollendet wird, nämlich bei der Entrückung, wenn der letzte Gläubige dazugekommen ist. Aber da unten Apostel und Propheten, sie bilden das Fundament. Und das bedeutet also, es gibt Gaben, die sind zeitlich beschränkt. Die waren nicht für die ganze Zeit, sondern nur für die Anfangszeit. Und das gibt nochmals eine Einteilung. Wir haben schon verschiedene Gesichtspunkte gehabt, wie man Gaben einteilen kann. Und es gibt also Gaben, die sind für eine Zeit und es sind Gaben, die bleiben bis zur Entrückung des Herrn. Ganz grundsätzlich kann man das also sagen mit den Propheten, mit den Aposteln und den Propheten, die diese Grundlage bilden nach Epheser 2, Vers 20. Und darum endet das letzte prophetische Buch, Offenbarung, mit der Warnung: Wer jetzt noch prophetische Enthüllungen bringt, der bringt Gottes Gericht auf sich. Jetzt kommen wir zu Kapitel 13. Da wird gezeigt, was die wahre Motivation sein muss bei all diesen Gnadengaben, Diensten und Wirkungen, nämlich die göttliche Liebe. 13, Vers 1. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Also, man kann irgendeine großartige Gabe anwenden, wenn die Liebe nicht dabei ist, und zwar im Griechischen Agape. Also, ohne Agape ist alles wertlos, ob das Erkenntnis ist, ob das Sprachen sind, ob es Glauben ist, kommt alles nicht drauf an. Vers 4. Jetzt wird das Wesen der göttlichen Liebe, der Agape, beschrieben. Die Liebe ist langmütig, ist gütig, die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihrige, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und jetzt im nächsten Abschnitt wird von der Vorläufigkeit der Gnadengaben gesprochen. Im Kontrast zur Liebe. Die Liebe vergeht nimmer. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Griechisch katargeo, das heißt wirklich annullieren, unwirksam machen. Seien es aber Sprachen, sie werden abklingen. Pauo, ganz anderes Wort. Das wird benutzt in Apostelgeschichte 20, Vers 1 von einem Tumult, der sich langsam beruhigte. Also weggetan ist sehr plötzlich und abklingen, das ist allmählich. Da wird ein Unterschied angedeutet schon mal, dass es Gaben gibt, die einmal plötzlich weggetan werden und es gibt Gaben, die klingen ab. Natürlich mit der Gabe der Apostel war das so. Ein Apostel nach dem anderen starb. Und der allerletzte war schließlich Johannes auf Patmos. Und er hat noch ein bisschen gelebt bis etwa ins Jahrhundert und dann war die Zeit der Apostel vorbei, abgeklungen. Und hier heißt es von den Sprachen, sie werden abklingen. Das heißt, die werden nicht bei der Entrückung, wenn der Herr kommt, dann plötzlich gestoppt werden, sondern Sprachen sollen auch ausklingen. Und das ist in Übereinstimmung mit dem, was uns Augustinus überliefert. Um 400 nach Christus in seinem 1. Johannesbrief-Kommentar sagt er, die Sprachen, die sind damals aufgetreten und dann sind sie verschwunden. Keine Spur ist mehr davon da. Aber die waren eben damals gegeben, um zu zeigen, dass Gott jetzt nicht mehr nur zu einem Volk spricht, zu Israel, sondern dass alle Völker in ihren Sprachen erreicht werden sollten. Und das ist schon eindrücklich, diese Feststellung, es ist nicht mehr da. Und es gibt noch weitere solche Zeugnisse. Vers 9. Denn wir erkennen stückweise. Und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt durch ein Fenster, die Gläser im Altertum, die waren so halbdurchsichtig, also darum heißt es undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Man kann anstatt Fenster auch übersetzen Spiegel. So ein Kupferspiegel, der eben nicht diese gleiche Klarheit hat, wie wenn man etwas direkt sieht. Ja? Am besten ist sogar hier zu übersetzen mit Spiegel. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel, undeutlich, also wie ein Kupferspiegel, der nicht diese Klarheit hat wie unsere heutigen Spiegel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Jetzt die große Frage. Was ist das Vollkommene? Wenn das gekommen sein wird, und dann wird es stückweise weggetan werden. Es gibt zwei bekannte Auslegungen. Jetzt mache ich das Gleiche, ja. Aber ich sage dann, nicht ich tendiere, sondern ich sage, warum ich überzeugt bin, dass es so ist. Also, es gibt die Erklärung von Bibeltreuen, die sagen, das sei der Abschluss des Kanons. Also als die letzten biblischen Bücher dazugekommen waren, dann war das Vollkommene gekommen. Das heißt, weil wir in der Bibel die gesamte Offenbarung Gottes haben, vollkommen. Die Bibel braucht keine Ergänzung mehr. Das ist das Vollkommene. Und jetzt ist das Vollkommene da. Aber schauen wir mal, der Apostel Paulus sagt, ich erkenne stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Also vollkommen, nicht mehr stückweise. Er sagt das von sich persönlich. Auch als Apostel sagte er, seine Erkenntnis als einzelner Bibelschreiber war beschränkt. Stück um Stück, wörtlich. Und er sagt, wenn das Vollkommene kommt, dann werde ich erkennen. Ja, aber das ist also auf die einzelne Person bezogen. Nicht wahr? Wir haben heute die ganze Bibel, seitdem der Kanon vollendet war. Ja? Ab 100 nach Christus war alles da. Aber der einzelne Gläubige hat immer noch eine stückweise Erkenntnis. Und dann kann man nicht sagen, mit dem Abschluss des Kanons sei diese Wende gekommen. Aber wenn der Herr kommt bei der Entrückung, dann werden wir diese Gaben, die eben stückweise Gaben sind, die werden weggetan werden und wir bekommen alle persönlich eine vollkommene Erkenntnis. So dass man sagen kann, jetzt erkenne ich stückweise, obwohl die ganze Bibel da ist, niemand sagt, ich habe die volle Erkenntnis. Ja? Obwohl die volle Wahrheit da ist. Aber dann werde ich eben vollkommen erkennen, so wie Gott mich erkannt hat. Und das macht klar, es bezieht sich doch auf die Entrückung. Und dann sagen gewisse, jetzt hätte ich gedacht, jetzt hätte ich einen guten Beweis, dass gewisse Gaben eben nur bis dorthin gehen sollten. Den haben wir sowieso, diesen Beweis. Die Apostel, die haben aufgehört. Und die waren das Fundament, Epheser 2, Vers 20. Apostel und Propheten. Und ein Fundament macht man nicht nochmals oben am Dach. Also welcher Architekt würde sowas zulassen, wenn man unbedingt, ich möchte noch ein Fundament da bei meinem Haus da oben haben. Das geht jetzt gar nicht. Fundament macht man unten. Ja? Gießt das heute mit Beton, damit alles stabil ist. Nein, ich möchte das da oben haben. Ja, aber so ist es im Prinzip, wenn man sagt, heute sollten die Apostel und Propheten wieder kommen. Nein, die waren nur für unten. Und der Apostel Paulus macht klar, es gibt Gaben, die werden weggetan werden bei der Entrückung. Und es gibt Gaben wie die Sprachen, die abklangen und verschwanden. Aber die Liebe, die bleibt für alle Zeiten. Jetzt kommt Kapitel 14 und jetzt wird gezeigt, also Gott hat viele Gaben gegeben, Kapitel 12. Und er möchte, dass wir sie brauchen, motiviert von der göttlichen Liebe. Und jetzt kommt Kapitel 14, da geht es um einen Vergleich der Nützlichkeit von Sprachenreden und Weissagung. Warum? Anhand von zwei herausgegriffenen Gaben will der Apostel Paulus zeigen, dass die Liebe uns dazu drängt, dass wir nützlich sind für die anderen. Es muss etwas nützen, nicht einfach irgendetwas passieren. Und darum nimmt er Sprachenreden, weil das eine Gabe ist, die unter bestimmten Umständen gar nichts nützte. Und Weissagung, die nützt immer etwas. In welchen Umständen auch immer. 14, Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Wirkungen. Vielmehr aber, dass ihr weissagt. Übrigens, eifern um die geistlichen Wirkungen bedeutet nicht, dass man eine neue Gabe bekommt, sondern dass man darum eifert, dass der Heilige Geist durch uns wirken kann. Ja? Und er sagt vielmehr aber, dass ihr weissagt. Ja, aber weissagen heißt doch auch prophezeien. Und jetzt haben wir doch gelesen, nicht alle sind Propheten. Und jetzt sollen wir doch danach eifern, dass man weissagt. Es ist so, bei gewissen Gaben ist es eine Frage des Akzents. Zum Beispiel haben wir in Kapitel 12 gelesen, die Gabe des Glaubens. Ja, aber alle Gläubigen haben doch Glauben. Aber wir haben gesprochen von der Gabe des Glaubens. Und das bedeutet die Begabung, dass einer so einen starken Glauben hat, wie das ungewöhnlich ist für andere Gläubige. Zum Beispiel der Georg Müller, der hatte diese Gabe. Und wenn man das weiß, ist man auch nicht so frustriert. Man denkt, ich habe diesen Glauben nicht. Ja, du hast diese Gabe nicht, in dieser Weise. Aber er macht Mut, dem Herrn zu vertrauen. Ja, darum braucht es diese Gläubigen, die diese Gabe haben. Aber Glauben haben wir alle. Nur, bei dieser Gabe hat man einen ganz ausgesprochenen, mutigen Glauben. Und dann ist es auch so mit dem Evangelisten. Ja, wir müssen doch alle das Evangelium weitergeben. Der Herr hat diesen Auftrag allen Nachfolgern gegeben. Ja, wir sind doch nicht alle Evangelisten. Nein, sicher nicht. Aber Paulus sagt den Timotheus, tue das Werk eines Evangelisten. Das heißt nicht unbedingt, dass man Evangelist ist, aber dass man das Gleiche tut, was ein Evangelist macht, nämlich das Evangelium weitersagen. Und Evangelisten, die haben eine ganz ausgesprochene Begabung, um zu evangelisieren. Und das haben wir nicht alle. Aber wir haben alle einen Mund. Und darum können wir alle eben evangelisieren, ohne unbedingt Evangelisten zu sein. Und jetzt ist es auch so mit dem Weissagen. Die Weissagung als Gabe, das hatten Einzelne bekommen. Aber Weissagen, wenn wir gleich sehen, bedeutet, geleitet durch den Heiligen Geist, reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und jeder Gläubige kann in diesem Sinn weissagen, wenn er sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Ohne zu sagen, ich bin ein Prophet. Nicht wahr? Denn die Propheten als Gabe, die bilden die Grundlage. Aber diese Möglichkeit, geleitet durch den Geist, das Wort Gottes so weiterzugeben, dass es genau den Bedürfnissen entspricht, da kann jeder Gläubige darum eifern, dass der Heilige Geist ihn leitet. Ja, und morgen, wenn der Mann zur Arbeit geht und die Frau gibt das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt, das kann wirklich Dynamik für den ganzen Tag bedeuten. Also, vielmehr aber, dass ihr weissagt. Und später in diesem Kapitel sagt der Apostel Paulus, da kommt einer in die Gemeinde rein und ihr weissagt alle. Wir wissen ja, es sind nicht alle Propheten. Aber sagt ihr weissagt alle. Ja, weil geleitet durch den Heiligen Geist so zur Auferbauung zu sprechen, das können wir. Könnten wir. Aber muss man darum weissagen, darum eben eifern und den Herrn bitten, dass er uns leitet. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet ihr Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Eigenartig. Jetzt steht hier, wenn jemand in Sprachen redet, dann ist das eigentlich gar nicht für die Menschen. Aber in Apostelgeschichte 2, am Pfingsten, da haben doch die Jünger des Herrn in anderen Sprachen gesprochen. Und die Menschen, die einen Auslandhintergrund hatten, die haben gesagt, wie verstehen wir sie? In den Sprachen von Arabien, von Mesopotamien und so weiter und so fort. Von Elam. Die sprechen in unseren Sprachen und unseren Dialekten. Die haben es verstanden. Und sie haben die großen Taten Gottes verkündigt. Und hier steht, spricht nicht Menschen, sondern Gott. Ja. Der Unterschied ist der, Korinth ist in Griechenland und Jerusalem ist in Israel. Und an Pfingsten, an diesem Fest, man nennt das im Judentum Shavuot, da kamen alle aus dem ganzen Land und da kamen auch Auslandjuden auf Besuch zum Tempel. Und alle, die eben Fremdsprachen konnten, die haben die Fremdsprachen verstanden. Elamitisch, Arabisch und so weiter. Aber in Korinth, muss man sich vorstellen, da ist die Gemeinde zusammen, einer steht auf und beginnt in Elamitisch zu sprechen. Oder Arabisch. Und niemand versteht's. Das nützt doch gar nichts, wenn man in Korinth Elamitisch spricht. Das muss man in Persien sprechen. Und zwar damals, heute will man es auch nicht verstehen. Ja, und darum heißt es hier, wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Seht ihr, bei euch in Korinth, wenn einer die Gabe des Sprachenredens hat, das ist nicht für, nützt den Menschen nicht. Gott versteht es. Aber was er da erzählt, spricht, das sind einfach Geheimnisse. Aber wenn man weissagt, das nützt allen etwas. Erbauung, Ermahnung, Tröstung nützt allen etwas. Vers 4. Wer in einer Sprache redet, das heißt also eine Fremdsprache spricht, die er nicht gelernt hat, sondern die Gott ihm als Gabe gegeben hat. Perfekt, sogar Dialekt, richtig, richtige Aussprache. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß, sagt, er baut die Gemeinde. Natürlich. Wenn einer Elamitisch kann. Also das war nicht gelernt, aber als Gabe bekommen. Er kann die Sprache. So wie Adam am Tag seiner Erschaffung, Gott hat ihm die Ursprache eingegeben. Der konnte sprechen. Und als er Eva sah, sagte er, diese ist Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. In der Ursprache sagte er das. Und er konnte sogar dichten. In der Sprache, hat er keinen Kurs besucht. Ja, und in Babel, Gott hat den verschiedenen Stämmen Sprachen eingegeben, die konnten das perfekt, ohne zu lernen und akzentfrei. Und wer die Gabe der Sprache bekommen hatte, der konnte die Sprache. Und wenn er sprach, er hat einen Nutzen gehabt. Er erbaut sich selbst. Aber das ist ja nicht an die anderen denken. Liebe bedeutet Agape. An die anderen denken, bringt nichts. Aber beim Weissagen, da bekommt die ganze Gemeinde etwas. Dann sagt er, ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet, vielmehr aber, dass ihr weissagtet. Also ich bin nicht gegen diese Gabe der Sprachen, wo einer diese Sprache bekommen hat und beherrscht sie. Aber ich möchte natürlich vielmehr, dass ihr weissagt, weil das in allen Umständen etwas nützt. Aha. Und dann sagt er, denn wer weiß sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Ja, weil es immer etwas nützt und beim anderen nur in bestimmten Fällen. Und darum ist er größer. Es sei denn, dass er es übersetze, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Aha, er müsste natürlich dann übersetzen, dann nützt es allen etwas, dann werden sie erbaut. Dann haben sie auch was. Aber hier ist interessant, Erbauung geschieht dadurch, dass man weiß, was gesagt wird. Nicht das übernatürliche Phänomen, dass einer eine Sprache kann, ohne sie gelernt zu haben. Das ist schon sensationell, nicht wahr? Plötzlich kann einer Elamitisch sprechen oder Arabisch, akzentfrei, ja, mit allen Lauten da, ein und rein, perfekt ausgesprochen, was normalerweise Europäer nicht können, ja. Es ist so, in der arabischen Grammatik lernt man ein, dass da braucht man diese Muskeln, die Europäer nur beim Erbrechen benutzen. Ja, muss man wirklich diese Muskeln trainieren. Aber das können Sie zu Hause machen. Ein und rein. Ja, einer spricht das perfekt, hat das nie gelernt. Und versteht das auch. Natürlich, dann kann das übersetzen. Dann nützt es den anderen auch etwas. Allerdings bei der Übersetzung, bei der Zeit, wo niemand etwas versteht, wird natürlich Zeit verspielt in der Gemeinde. Das ist immer das Problem, wenn man fremdsprachige Redner hat, ja? Die sprechen, das versteht niemand, und dann kommt die Übersetzung, oh, dann hat man was davon. Jetzt erklärt der Apostel Paulus, fehlende Kommunikation ist sinnlos. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch redete, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Doch auch die leblosen Dinge, die einen Ton von sich geben, es sei Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Also ist ganz wichtig, wenn man ein Instrument spielt, muss man rhythmisch eine klare Diktion haben. Also rhythmisch klar erkennbar sich ausdrücken. Und wenn das nur so ungefähr ist, kommt man nicht raus. Also wenn man, es wird weiter gesagt, denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Ein Beispiel. Musik ist ja auch eine Sprache. Ja? Und wenn ich so spielen würde am Klavier, es ist unklar. Aber wenn ich einen klaren Rhythmus gebe, ja, dann versteht man es, ja? Alle haben es verstanden, aber man muss den Tönen einen klaren Unterschied geben in der Rhythmusgebung, nicht einfach so. Ja, also in der Musik gibt es eine Musiksprache und die muss klar sein. Das Signal mit einer Posaune muss klares Muster haben, dann weiß man, ah, das ist das Muster für Krieg. Die Armee wird mobilisiert. Ja, man hat verschiedene Signale und das muss klar gespielt werden, sonst kommt man nicht raus, was das soll. Also auch in der Musik ist das so. Vers 9. Also auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Also die anderen haben gar nichts davon. Es gibt wohl so und so viele verschiedene Arten von Stimmen in der Welt. Und von ihnen ist keine ohne bestimmten Ton. Also es gibt so viele Kommunikationsarten in der Natur, aber alle haben einen ganz bestimmten Ton und eine bestimmte Bedeutung. Jetzt der nächste Abschnitt beschreibt der Sprachenredner und sein Hörer. Keine Kommunikation, keine Frucht, kein Amen, keine Erbauung für den Hörer, keine Unterweisung. Jetzt lesen wir den Bibeltext. Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht weiß, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein. Und der Redende für mich ein Barbar. Also wenn einer in einer Sprache spricht, der andere hört zu. Für ihn ist das wie wenn ein Barbar mit ihm spricht. Übrigens, es steht im Griechischen Barbaros. Und das ist ein wortmalisches Wort. Die Griechen haben die Volksstämme genannt Barbaren, weil es ihnen vorkam, wenn die sprachen, tönt es immer so. Und dann hat es das Wort Barbaros gegeben, ja? Also so, eben wenn einer da spricht, in, sagen wir, Elamitisch, und der andere versteht kein Elamitisch, dann ist er wie ein Barbar. Und umgekehrt, sie können nicht kommunizieren. Vers 12. Also auch ihr, da ihr um geistliche Wirkungen eifert, ihr möchtet, dass der Heilige Geist durch euch wirken kann, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Das muss euer Ziel sein. Das kommt aus der Liebe, Kapitel 13. Man muss den Geschwistern etwas nützen. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, und das ist im Griechischen ein Durativ, bete immer wieder, damit er es immer wieder übersetze. Das ist nicht, er versteht das eigentlich gar nicht, was er sagt. Und jetzt betet er mal, dass er das versteht, was es eigentlich heißt, und dann übersetzt er es. Nein, immer, wenn er sich überlegt, jetzt sollte ich das übersetzen, betet er den Herrn, ihm zu helfen, das zu übersetzen. Ich meine, wenn ich jemanden übersetzen muss, sagen wir Simultanübersetzung, Vortrag auf Französisch, ja, dann denke ich nicht, ja, ich kann ja Französisch, sondern dann bete ich, dass der Herr mir hilft. Weil Übersetzen ist immer eine Hürde. Und so wird hier gesagt, er soll immer wieder beten, um das zu übersetzen. Aber das zeigt, jetzt, wie war das? Hat der selber gewusst, was er sagt? Ja, es heißt ja immer, der andere wird nicht erbaut. Aber er selber wird erbaut. Und nur der Inhalt erbaut. Also hat er genau gewusst, was er sagt. Da ist nicht etwas durch ihn hindurchgegangen. Und er weiß gar nicht, was es ist. Ja? So plötzlich sagt er, weiß auch nicht, was das heißt. Nein, der weiß ganz genau, was das heißt. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen. Also, Vers 14. Denn wenn ich in deiner Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Redesinn oder meine Aussage ist fruchtleer für die Zuhörer. Interessant. Wenn einer in einer Sprache betet, so betet der eigene Geist. Ich war Psalm 77, Vers 7. Da sehen wir, der Geist des Menschen ist die Fähigkeit, nachdenken zu können. Das ist unsere Fähigkeit für das höhere Denken. Die Tiere haben keinen Geist. Und hier sagt der Apostel Paulus, wenn ich in eine Sprache bete, so betet mein Geist. Und jetzt haben viele Übersetzungen, aber meine, wie hat das die alte Elbefelder? Aber mein Verstand bleibt fruchtleer. Ja, das würde ja bedeuten, da ist der Verstand ausgeschaltet. Aber dabei betet ja sein Geist, das ist ja gerade seine Fähigkeit zum Denken. Wie geht das? Wenn man so ein Problem hat beim Übersetzen, dann muss man sich fragen, oh, da steht ja Nous. Nous kann Verstand bedeuten. Und sehr oft. Aber wenn es eigentlich gar nicht passt, mein Geist betet, aber mein Verstand bleibt fruchtleer, dann muss man sich fragen, ja, hat Nous noch andere Bedeutungen? Natürlich, sehr viel. Und unter anderem bedeutet Nous Bedeutung, Sinn von Wörtern. Und darum habe ich hier so übersetzt, und da geht es nämlich auf, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Redesinn oder meine Aussage ist fruchtleer für die, die zuhören. Die verstehen nichts. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Redesinn. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Redesinn. Sonst, wenn du mit dem Geist preisend wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sagen? Ein Amen sprechen zu einer Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst. Merkt man? Der andere kommt nicht raus. Aber nie wird gesagt, dass der Sprecher nicht weiß, was er sagt. Aber der andere, der kommt gar nicht raus. Der kann nicht mal sagen, am Schluss eines Gebets in Sprachen, Amen. Das heißt, so sei es. Das muss man nicht sagen, wenn man das Gebet nicht versteht. Muss man nicht Amen sagen. Ja, also, er weiß nicht, was du sagst. Hier steht nicht, du weißt ja nicht, was du sagst. Er, immer der andere, hat nichts davon. Denn du, Dank sagst, wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Ja, selber wird man ja immer erbaut, haben wir gelesen. Weil man selber weiß, was man sagt. Aber der andere nicht. So, jetzt wird das immer klarer. Dass der Sprachenredner war einer, der die Sprache voll beherrschte, so wie damals Adam, die Ursprache, und wie die Menschen in Babel, als sie die Ursprachen der Welt bekommen haben. Die konnten das perfekt, allerdings hat Gott dort die alte Festplatte gelöscht mit der Ursprache. Darum konnten sie dann nicht mehr kommunizieren, darum haben sie sich getrennt. Ja? Babel bedeutete Trennung. Und später am Pfingsten in Jerusalem, das bedeutete Vereinigung. Denn viele aus den Völkern haben verstanden und wurden so zusammengefügt, die Gläubigen zu einem Leib. Babel trennt, Jerusalem einigt. Aber in beiden Fällen haben wir es mit Sprachen zu tun. Ja, und jetzt, der andere wird nicht erbaut. Eben weil er nicht weiß, was es bedeutet. Das Phänomen erbaut eben nicht. Und jetzt noch etwas. Es heißt wirklich, so betet mein Geist. Und es gibt moderne Übersetzungen, die haben hier getrickst, um nicht zu sagen gefälscht. Die haben geschrieben, so betet der Heilige Geist in mir. Das geht überhaupt nicht. Ja? Muss man in den modernen Übersetzungen schauen, was die gemacht haben. Nie wird der Heilige Geist genannt von einem Menschen, mein Geist. Gott spricht so. Mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, ja? Da er ja Fleisch ist. Aber wir nennen den Heiligen Geist nie mein Geist. Mein Geist ist immer die Fähigkeit des Denkens. Der Mensch ist eine Einheit von Seele, Persönlichkeit, Geist, höheres Denken und Körper. So betet mein Geist. Also der Mensch konnte die Sprache. Und sein Geist konnte aktiv diese Sprache sprechen. Das war ein Wunder. Und jetzt der Hammer. Wo sind die Leute? Man kann Tausende fragen heute, die sagen, ich kann in Zungen reden. So, was hast du jetzt gleich gesagt? Du weißt es nicht? Ja, und übrigens, brauchst du das auch, um die Syrer in Deutschland zu evangelisieren? Weißt du, so auf Arabisch? Nein. Ja, und deine Kollegen? Nein. Ja, was ist denn los? Ihr sagt, heute sind diese Gaben wieder da, wie damals zur Zeit der Apostel. Aber ihr könnt das ja gar nicht. Die haben das gekonnt. Und ihr könnt es nicht. Das war wirklich die Gabe des Heiligen Geistes, in Sprachen zu reden. Aber ihr könnt das gar nicht. Ja, ich habe mal gehört, dass... Was? Millionen sagen, sie reden heute in Zungen, in Sprachen. Und sie können nicht verständlich sprechen zu anderen. Und sie wissen nicht mal, was sie selber sagen. Das geht doch nicht. Aber schauen wir nur noch weiter in Vers 18. Ich danke meinem Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Der Apostel Paulus kam zu ganz verschiedenen Völkern, zu den Barbaren, ja, und konnte diese Sprachen sprechen. Und er hat natürlich viel mehr Möglichkeiten gehabt als die Korinther an ihrem Ort. Und darum hat er diese Gabe eben sehr oft eingesetzt. Und er ist dankbar dafür. Ich rede mehr als ihr alle in Sprachen. Und dann sagt er, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Wörter reden mit meinem Redesinn. Nicht mit Verstand, der ist sowieso da. Mit meinem Redesinn oder mit meiner Aussage, damit ich auch andere unterweise. Als 10.000 Wörter in einer Sprache. 5 Wörter, die etwas bringen. Zum Beispiel, im richtigen Moment, zur richtigen Person gesagt, der Herr ist mein Hirte. Ja? Oder der Herr ist mein Hirte. Ja, das bringt etwas, das nützt etwas. Aber wenn ich sage, Adonai ro'i lo echsar, das sind 4 Wörter. Nützt niemandem etwas. Das war Hebräisch. Was war die Sprache Gottes? Genau so, wie es der Heilige Geist inspiriert hat. Aber es nützt nichts. Aber der Herr ist mein Hirte. Das bringt Unterweisung. Also lieber 5 verständlich als 10.000 in einer Sprache. Das vergeudet nur Zeit in der Gemeinde. Jetzt sagt er, Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber werdet Erwachsene. Siehst du, jetzt übersetzt du mit Verstand. Vorher hast du das einfach abgeändert zu Redesinn, weil Nus eben auch Redesinn bedeuten kann. Und jetzt, wo es nicht mehr passt, übersetzt du mit Verstand. Nein, ihr steht eben nicht Nus. Jetzt, wo der Apostel Paulus das Wort Nus, das oft eben Verstand bedeutet, benutzt hat im Sinn von Redesinn, Bedeutung von Wörtern, benutzt er hier ein Wort, das jetzt wirklich das meinen soll, ja? Verstand. Und der benutzte ein Wort, das nur hier vorkommt im Neuen Testament. Also extra ein anderes Wort benutzt, das eben auch Verstand bedeutet, damit nicht ein Durcheinander entsteht. Darum hat er hier Phrän gesagt. 2-mal. Aber nur hier. Brüder werden nicht Kinder am Verstand. Also, geistliche Gaben hat nichts zu tun mit Ausschalten von Verstand. Aber ich habe einen Prediger gehört, der sagte, Der größte Feind des Zungenredens ist der Verstand. Und hat er beigebracht, wie man das machen soll. Hat die Gitarre genommen und dann hat er gesagt, jetzt macht mal alle mit und ihr müsst einfach ba, 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 ba sagen. 3 Minuten lang und dann kommt's. Und wenn es noch nicht kommt, dann müsst ihr noch länger machen. Aber was ist das? Ba, 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 ba sagen, bis es kommt, das ist genau das Verstand ausschalten, wie man es kennt mit den Mantras im Hinduismus. Mit Monotonie, das kann man auch mit monotonem Rhythmus machen, kann man den Verstand ausschalten. Und hier wird gesagt, wir sollen nicht Kinder sein am Verstand, sondern Erwachsene. Der Verstand darf nicht an der Garderobe abgegeben werden im Christentum. Das ist genau Heidentum. Dort will man den Verstand ausschalten mit Drogen, mit Meditation, mit Ekstase, in allen Formen, aber nicht im Christentum. Das hat mit den bösen Geistern zu tun, wenn man einfach so dann mitgerissen wird und die Kontrolle verliert. Jetzt wird gezeigt, Sprachenrede ist ein Zeichen für das ungläubige Israel. Aber nur, falls man die Sprache versteht. Es steht in dem Gesetz geschrieben. Jetzt kommt ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja 28. Gott spricht: Ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden. Im Zusammenhang dort geht es um das Volk Israel. Und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Das ist eine Prophetie im Alten Testament, dass Gott einmal zu Israel durch andere Sprachen sprechen wird. Oh. Und das hat sich erfüllt zum ersten Mal an Pfingsten. Da kamen diese Juden aus dem ganzen Land zu Shavuot, zu Pfingsten im Tempel und sogar aus dem Ausland. Und da hat Gott mit anderen Sprachen zu ihnen gesprochen. Allerdings sagt der Herr, auch so werden sie dann nicht hören. Nur 3000 sind an Pfingsten zum Glauben gekommen. Und ich meine, in Jerusalem waren vielleicht 2,7 Millionen Menschen da. Nur ein kleiner Überrest aus Israel hat sich bekehrt. Die Masse hat nicht gehört. Trotz dieses phänomenalen Zeichens, dass ungelehrte Galiläer perfekt elamitisch, arabisch und so weiter sprechen. Alle diese Sprachen, die dort aufgezählt werden. Ein riesiger Katalog. Fantastisch. Es heißt sogar Dialekte. Also, nicht wahr? Wenn ein Engländer Schweizerdeutsch lernt, das ist ja schon speziell. Aber wenn er das hinkriegt, akzentfrei, das ist fantastisch. Weil solche Engländer gibt es fast keine. Ja? Aber ganz wenige können das. Und die Jünger haben akzentfrei sogar die Dialekte gesprochen, wie der Heilige Geist ihnen gab, auszusprechen. Das war ein Sprechwunder. Bis in die richtige Tongebung hinein. Und jetzt erklärt der Apostel Paulus, daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber, nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Also diese Sprachen sind ein Zeichen für das speziell ungläubige Israel. Um ihnen zu zeigen, jetzt ändert alles. Jetzt beginnt die Zeit der Weltmission. Das Wort Gottes geht jetzt aus zu allen Nationen und zu allen Völkern. Ihnen soll das Wort Gottes gebracht werden in ihren Sprachen. Und Gott hat dieses Zeichen für Israel gegeben. Jetzt nicht mehr eine Sprache zu einem Volk, sondern viele Sprachen zu allen Völkern. Und Gott hätte diese Fähigkeit geben können durch die Jahrhunderte hindurch, um die Bibel zu übersetzen in all die Sprachen der Welt. Heute sind Bibelteile in weit über 3300 Sprachen übersetzt. Aber das war nicht das Werk von Sprachenreden. Die Leute mussten sich entscheiden, wir gehen nach Afrika mit unseren Kindern, Risiko von Malaria und so weiter. Und wir lernen diese Stammessprache, wir übersetzen die Bibel in diese Sprache. Das wäre doch angenehm, zu Hause, am PC, einfach, man kann es, ja? Und dann schicken. Und die können das einfach so lesen, ja? Muss man gar nicht hingehen. Gott könnte das, aber hat es nicht so gemacht. Warum? Weil es nur ein Zeichen war. Und nicht wahr, es gibt in manchen Sälen gibt es so Zeichen, grün und dann Notausgang, ja? Das ist ein Zeichen. Darum, wenn dann Feuer ausbricht, sollte man ein bisschen tiefer unterhalb des Zeichens durch. Nicht durch das Zeichen. Ja? Sondern es ist ja nur ein Zeichen, das hinweist auf etwas anderes. Nämlich, dass es da unten einen Ausgang gibt, wo man durchkommt, ohne den Kopf anzuschlagen. Das Zeichen ist nicht das Eigentliche, sondern das Zeichen weist auf etwas Höheres hin. Und die Sprachen waren ein Zeichen, um zu zeigen, jetzt wird Gott zu allen Völkern in ihren Sprachen sprechen wollen. Aber es war nur ein Zeichen, das war nicht der Weg. Man musste mühsam die Sprachen erlernen. Sehr schön, man könnte ja alle Fremdsprachen einfach so, ja? Und dann erst noch mit richtigem Akzent, ja? Da wird man nicht dauernd korrigiert. Ja, gut, also lassen wir das. Aber ich will ja nur sagen, hier steht, die Weissagung ist eben für die, nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Und jetzt meint man, jetzt ist aber ein Widerspruch. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme, das ist Zusammenkommen als Gemeinde, da ist nicht ein Drittel zu Hause. Ja, da bemühen sich alle, das Zusammenkommen nicht zu versäumen. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle in Sprachen redeten und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Ja, aber das ist jetzt genau das Gegenteil. Jetzt hat er doch gesagt, die Sprachen sind ein Zeichen für die Ungläubigen. Ja, klar. Für die Ungläubigen, die es verstehen. Ja, für die Juden in Apostelgeschichte 2, die haben das verstanden. Das war ein Zeichen für sie. Aber in Korinth, wenn einer da aufsteht, Elamitisch spricht, eben die Sprache von Südwestpersien, und da kommt ein Korinther rein zum ersten Mal in die Gemeinde, sagt er neben ihm, was macht der? Ja, er spricht. Ja, ich verstehe nichts. Verstehst du was? Nein. Ja, aber was soll das? Ja, siehst du, das ist ein Wunder. Seid ihr ein bisschen durchgedreht, ja? Ja, deshalb seid ihr nicht von Sinnen. Der hat ja nichts davon. Aber in Jerusalem, als die eben mit persischem Hintergrund kamen, sie reden die Wunderwerke Gottes in unseren Sprachen und Dialekten. Aber die sagen, ihr seid von Sinnen. Da erklärt er, das nützt nichts. Das schadet vielmehr. Aber wenn aber alle weissagten und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger käme herein, so würde er von allen überführt, von allen beurteilt. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar werden. Und so würde er aufs Angesicht fallen, Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Ja, aber die Weissagung ist doch für die Gläubigen. Ja, natürlich. Aber die kann sogar nützlich sein für die Ungläubigen. Stell dir den Fall vor, da kommt ein Ungläubiger in die Gemeinde und jemand sagt, ich schlage vor, wir lesen miteinander aus Habakuk Kapitel 1. Und dann spricht er da und macht Anwendungen. Und er sagt, du, kennt er mich? Ja, aber das passt ja genau. Hör mir nur zu. Ist ja unglaublich. Da muss jemand etwas erzählt haben über mich. Wer sind Sie? Und nachher geht er zum Redner und sagt, wer hat ihn? Ich weiß nicht, wer Sie sind. Der Herr hat einfach so geführt, dass das Wort so aktuell und zutreffend für die Situation gepredigt wird, dass er merkt, hier ist Gott unter euch. Das Wort ist nicht einfach so gepredigt und jetzt wird abgelesen, sondern wirklich genau das Zutreffende. Das ist sogar für die Ungläubigen dann hilfreich. Also Weissagen nützt immer etwas und Sprachenreden nur ab und zu. Und jetzt, es ist wichtig, überlegt euch, wie ihr etwas nützt. Und jetzt kann man das alles anwenden auf alle möglichen Dinge. Dass man sich immer fragt, was ich jetzt mache. Nützt das etwas? Hilft das anderen? Und es ist auch so, dass man sich dann überlegt, was muss ich ändern? Jetzt habe ich wiederholt, habe die Leute gesagt, ich habe nichts verstanden. Ja klar, wenn man spricht wie ein Maschinengewehr. Und das muss man zuweilen, wenn man keine Zeit mehr hat, dann muss man doppelt so schnell sprechen. Ja? Aber dann verstehen die nichts mehr. Aber da muss man sich sagen, aber 1. Korinther 14 lehrt uns, es ist so wichtig, dass wir darauf achten, dass man so spricht, dass allen etwas eben gebracht wird, dass ein geistlicher Nutzen da ist für alle. Das lernen wir durch alle Zeiten hindurch. Wir müssen uns überlegen, wie kann ich den anderen was nützen? Es geht nicht darum, mich zu präsentieren. Und dann sagt er also in Vers 26, was ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine Übersetzung. Alles geschehe zur Erbauung. Man lese genau. Hier steht nicht, wenn ihr zusammenkommt, so habe ein jeder von euch. Er stellt einfach fest, die Korinther kommen in die Gemeindestunde und die haben alle volle Körbe, kann man sagen. Jeder hätte schon etwas, was man sagen könnte. Aber das heißt nicht, dass man dann einfach alles mitteilen soll, was man zu sagen hätte, ja? Sondern es geht darum, wir kommen und wir warten auf den Herrn, dass er führt und leitet durch seinen Geist. Und er sagt also, wenn ihr zusammenkommt, so ist das so, jeder von euch hat was, aber jetzt kommt die Ermahnung, alles geschehe zur Erbauung. Ihr müsst nicht einfach etwas erzählen, weil ihr etwas Richtiges wisst, sondern ihr müsst es im richtigen Moment sagen. Und sei es auch nur ganz kurz, 5 Wörter, das kann schon was bringen. Wenn nun jemand in einer Sprache reden will, so sei es zu 2 oder höchstens 3 und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Übersetzer da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber sich selbst und Gott. Warum höchstens 3? Diese Angabe höchstens 3 war, um zu verhindern, dass zu viele in einer Fremdsprache etwas sagen und die Zeit der Fremdsprache, die nützt nichts. Das ist tote Zeit für die Gemeinde. Erst die Übersetzung bringt auf Erbauung. Und darum war das reguliert, höchstens 3, mehr nicht. Und natürlich nicht miteinander. Wie das Zungenreden, wo man selber nichts versteht, oft praktiziert wird. Nicht überall, aber das wird oft praktiziert. Und nacheinander. Die singen manchmal sogar, die ganze versammelte Gemeinde, alle singen in Zungen. Miteinander. Und wenn man fragt, was hat das bedeutet? Was ist das? Ja, aber ihr seid ja gar nicht erbaut. Doch, doch, das erbaut. Ja, was erbaut? Ja, das. Aber Erbauung ist ja der Inhalt. Wenn es übersetzt wird, sagt die Bibel, erbaut es die Gemeinde. Also der Inhalt erbaut, nicht das Phänomen oder das Gefühl. Ja, also darum sagt er höchstens 3 nacheinander und einer lege aus oder einer übersetze. Und dann heißt es, wenn aber kein Übersetzer da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber sich selbst, weil er es versteht, und Gott. Aber wieso heißt es, er muss ein Übersetzer da sein? Er könnte es ja selber übersetzen. Wir haben doch gerade gelesen, er soll beten, immer wieder beten, dass er es übersetze. Ja, aber es musste trotzdem einer da sein, der übersetzen konnte. Warum? Ja, das Prinzip von 2 oder 3 Zeugen, das im Alten Testament und im Neuen Testament ganz wichtig ist. Nicht wahr? Sonst könnte einer aufstehen, etwas erzählen, irgendwo etwas nachmachen, ja. Pontu, Loge, ja. So irgendetwas schwatzen und dann, gut, das hat jetzt etwas bedeutet. Das war jetzt Thai, aber, oder sollte Thai sein, aber die kann er irgendetwas so erzählen und der macht eine Übersetzung. Das hat bedeutet, dass der Herr alle hier ermutigen möchte und so weiter. Und dabei hat er einfach etwas erfunden. Jetzt, aber wenn ein Übersetzer da ist, der diese Gabe hat, der könnte sagen, hallo, das war überhaupt nicht das. Ja? Darum, das war eine Kontrolle. Und das Problem, das hat die charismatische Bewegung heute. Nicht wahr? Einer hat sein Zungenreden aufgenommen auf Tonband. Das geht ja. Das wird jetzt auch aufgenommen, sogar mit Livestream. Einfach Deutsch, ja? Aber nimmt das auf. Und dann ging er zu verschiedenen, die die Gabe der Übersetzung hatten. Und jeder erzählt etwas anderes. Und da war der Betrug aufgedeckt. Das ist ein Betrug. Und ich habe bei einem bekannten Charismatiker nachgelesen in einem Buch. Er hat erklärt, wie man auslegen soll. Du musst einfach sprechen. Lass es fließen und dann kommt's. Wie? Der sagt da etwas in Sprachen und dann muss ich aufstehen und einfach fließen lassen und dann kommt die Übersetzung. Das ist Betrug. Das geht überhaupt nicht. Nein, da muss einer die Sprache wirklich verstehen, weil Gott ihm die Gabe der Übersetzung gegeben hat und der muss sprechen können und dann sagen, jawohl, was der gesagt hat. Das habe ich gesagt und nichts anderes. Da ist nochmals ein Controller, ja? Das ist das Zeugnis von zwei oder drei. Und dann, wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen. Jetzt wissen wir, warum es heißt alle, obwohl nicht alle Propheten sind. Alle können, geleitet durch den Geist, etwas weitergeben, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die geistlichen Wirkungen der Propheten sind den Propheten untertan. Ganz wichtig. Also, der Heilige Geist macht nie etwas, wo wir nicht mehr die Kontrolle hätten. Sondern die geistliche Wirkung ist immer voll unter der Kontrolle dessen, der eben dient. Ganz wichtiges Prinzip. Ich habe das mal so erlebt, da war ein Vortrag von Alexander Seibel, über Phänomene der Charismatik. Und da war eine Frau da, die konnte während des Vortrags das Zungenreden fast nicht mehr zurückhalten. Sie war so gedrängt. Und wenn sowas ist, wo ein Drang da ist, dann muss man sich fragen, ob da eine geistliche, aber falsche Wirkung da ist. Und dann ein Sprachenreden, wo man selber gar nicht weiß, was man sagt und gar keine Kontrolle hat. Das geht gar nicht. Das ist nicht das biblische Sprachenreden. Die haben die Sprache beherrscht. Und dann wird es ganz, ganz gefährlich. Es gibt solche, die produzieren das selber. Eine Frau hat mir gesagt, wenn ich dann getauft werde, dann soll ich dann in Sprachen reden. Und dann wurde sie getauft und dann hat sie es gemacht. Dann in Sprachen geredet. Und die haben gesagt, siehst du, jetzt hast du es bekommen. Und sie sagt, ich habe auf den Stockzähnen gelacht, weil ich weiß, ich habe dasselbe gemacht. Ja, die Kinder können das noch viel besser, wenn die so miteinander Fremdsprache spielen. Ja? Die können das ganz toll. Das kann man so produzieren. Also es kann produziert sein, es kann sogar ein anderer Geist sein. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel auch eine seelische Überspannung. Man kennt das aus der Psychiatrie, dass Leute ganz, ganz überspannt sind und dann beginnen einfach so wie Kinder etwas zu lallen. Aber ob das gut ist, ist eine andere Frage. Ja, und jetzt komme ich zum Schluss. Vers 33, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und jetzt geht es um das Schweigen der Frauen in der Gemeindezusammenkunft. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen auch eure Frauen schweigen in den Gemeindezusammenkünften. Nicht wahr? Das hat der Apostel Paulus ständig gesagt, eben das und das und das. Und wenn ich in einer Sprache rede, wenn ich bete, wenn ich lehre und so weiter. Und dann könnte man denken, ja, also alle in der Gemeinde können das. Männer und Frauen. Er sagt ja, alle weissagen. Und jetzt sagt er, mit alle meine ich hier alle Brüder. Denn wie das überall ist, bei allen Gemeinden der Urgemeinde, sollen auch eure Frauen schweigen in den Gemeindezusammenkünften. Nicht überall, aber in den Zusammenkünften als Gemeinde. Denn es ist ihr nicht erlaubt zu reden, sondern unterwürfig zu sein, wie auch das Gesetz sagt. Ja, jetzt fragen Leute, was heißt denn schweigen? Eure Frauen schweigen. Muss man zuerst mal erklären, was Schweigen heißt? Das wird gerade erklärt. Das heißt nicht reden. Ja, normalerweise muss man nicht erklären, was Schweigen bedeutet. Aber hier muss der Apostel Paulus gerade noch anhängen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Ja gut, reden. Das heißt schwatzen, sagt einer. Da steht im Griechischen laleo. Und wir kennen das Wort lallen, lallen. Ja? Das heißt schwatzen. Das Wort laleo wird in 1. Korinther 14, in den Versen vorher, mehr als 20 Mal gebraucht für Reden zur Erbauung, Reden als Offenbarung, Reden in Sprachen und sogar, wenn Gott sagt, ich will zu diesem Volk reden, ist Laleo. Das wäre Gotteslästerung, wenn einer sagt, Laleo bedeutet schwatzen in 1. Korinther 14. Das geht überhaupt nicht. Das ist das allgemeine Wort für reden. Und schweigen heißt eben nicht reden, sondern unterwürfig zu sein, wie auch das Gesetz sagt. Wo sagt das Gesetz? Nach dem Sündenfall, 1. Mose 3, sagt Gott, er aber soll über dich herrschen. Die Frau hatte entschieden, den Bund zu brechen, aber hier sagt Gott, nein, der Mann soll führen. Und darum sagt das Gesetz, nicht das Gesetz vom Sinai, sondern gerade nach dem Sündenfall hat Gott das für die Menschheit allgemein so angeordnet. Sondern unterwürfig zu sein, wie auch das Gesetz sagt. 1. Mose 3. Wenn sie aber etwas lernen wollen, oh, lernen ist nicht lehren. Lernen, das heißt zum Beispiel eine Frage stellen in der Gemeinde. Dann sagt er, wenn sie aber etwas lernen wollen, sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde, nicht irgendwo, in der Gemeinde zu reden. Also nicht mal eine Frage stellen. Nein. Aber Fragen stellen, das ist ganz wichtig. Und die erste Ansprechperson ist der Ehemann. Ja, es gibt Frauen, die gehen immer zuerst zu anderen. Und der Mann, der kommt dadurch einfach fein raus. Aber wenn die Frau den Ehemann als Ansprechperson nimmt und er sagt, ich weiß das nicht, ja, findet man das nirgends in den guten Kommentaren? Ja, wir haben nicht so viele Kommentare. Könnten wir ein paar Kommentare kaufen? Ja, ich will nur sagen, die Frau kann den Mann unerhört motivieren. Dann muss er plötzlich sich mit diesen Fragen auch auseinandersetzen. Und das ist der Sinn, warum er das so sagt. Natürlich darf man auch andere Brüder fragen. Aber der Mann soll wirklich geehrt werden als erste Ansprechperson und nicht die anderen. Ja, und darum sagt er, daheim, also nicht in der Gemeinde fragen, sondern zu Hause. Und dann sagt er, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? In Korinth ist es anders, da sprechen die Frauen in der Gemeindezusammenkunft. Aber vielleicht habt ihr eine Offenbarung des Wortes Gottes bekommen in Korinth. Und das weiß man natürlich nur in Korinth. Und die anderen Gemeinden, die wissen das nicht. Das ist Ironie pur, nicht wahr? Jetzt sagt er, ihr macht das anders. Ist das Wort Gottes von euch ausgegangen, von Korinth? Und dann sagt er, oder ist es zu euch allein gelangt? Vielleicht hat Gott an einem anderen Ort diese Offenbarung gegeben, die Frauen sollen in der Gemeindezusammenkunft sprechen. Aber diese Mitteilung hat nur Korinth erreicht und die anderen Gemeinden, die wissen nichts davon. Merkt man, wie ironisch. Und dann sagt er, wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder geistlich, also vom Heiligen Geist geführt, normal im Alltag, so erkenne er, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Also so könnte man Propheten testen heute. Ein Prophetentest. Glauben Sie, dass 1. Korinther 14, 34 heute noch gilt? Nein. Danke, ich weiß genug. Ja, ein Prophet müsste erkennen, dass das Gebote des Herrn sind. Und dann noch härter, wenn jemand geistlich ist, dann erkennt er, dass das wirklich ein Gebot ist, das der Herr gegeben hat. Ich würde das nie von mir aus so sagen, aber es steht so in der Bibel. Und fällt auch auf, diese Dichte der Argumentation. Ich weiß keine Stelle im Neuen Testament, die so dicht einen Punkt sagt, wie in allen Gemeinden. Die Frauen sollen schweigen. Was heißt schweigen? Es ist nicht erlaubt zu reden. Sie müssen unterwürfig sein. Das Gesetz sagt das auch schon, 1. Mose 3. Wenn Sie etwas lernen wollen, dann sollen Sie das zu Hause machen. Die Frauen fragen. Die Männer fragen. Es ist schändlich für Frauen in der Gemeinde zu reden. Ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Nein. Oder ist es nur zu euch gelangt? Können wir auch nicht sagen. Wenn jemand ein Prophet oder geistlich, dann müsst ihr das erkennen, dass es Gebote des Herrn sind. Und dann folgt noch, wenn aber jemand dies nicht versteht, so verstehe er es nicht. So wird es abgeschlossen. Wenn jemand einfach nicht will, dann nimmt Gott ihm auch alles Licht weg. Dann soll er es auch nicht verstehen. Und das können wir auch allgemein ausweiten. Wenn wir dem Wort Gottes nicht gehorsam sein wollen, dann kann Gott uns eben Licht über Dinge nicht geben. Und das kann wirklich dann geschehen, dass, wie schon jemand gesagt, also diese Stelle, ich verstehe das einfach nicht, was da steht. Ja, aber das steht doch. Nein, für mich ist das überhaupt nicht klar. Das hat eine tiefere Bedeutung. Wenn jemand sagt, ich verstehe das nicht. Wenn jemand dies nicht versteht, eben weil er das nicht akzeptieren will, dann soll er es auch nicht verstehen. Dann gibt Gott ihm Licht, kein Licht. Und das ist auch ein Ausdruck der Liebe des Herrn zu uns. Er möchte nicht, dass wir gegen ihn und sein Wort rebellieren. Und darum kann er uns auch das Licht wegnehmen, damit unsere Rebellion eigentlich aus einer Unwissenheit heraus geschieht. Denn wenn wir es wirklich bewusst tun würden als Rebellion, dann wäre das so schlimm. Und darum kann es sein, dass der Herr einfach kein Licht gibt. Aber dann muss man nicht sagen, ja, wie gewisse sagen. So, Theologen, nicht wahr? Ja, das ist eine der schwierigsten Stellen im Neuen Testament und die ist überhaupt nicht klar. Das ist Hochmut, das ist nicht Demut. Die müssen sagen, diese Stelle ist schwierig für mich, ich verstehe das nicht, aber ich würde gerne lernen, wenn andere da etwas klärend dazu sagen könnten. Ja, das wäre demütig. Aber das ist nur ein versteckte Demut, wenn man sagt, das ist ganz schwierig, das versteht man nicht. Ja, hat er alle kontrolliert, alle Gläubigen der Welt, ob sie das verstehen? Der sagt einfach, das versteht man nicht. Und dann, daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und wehrt nicht, in Sprachen zu reden. Aber er meint natürlich die richtigen Sprachen. Ja? Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Ja, Verzeihung, ich bin ein bisschen über die Zeit hinausgegangen, aber wir hatten wirklich viel, viel vor. Kannst du noch mit uns beten und soll ich das gleich tun? Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Es ist so reich, so wunderbar. Und du siehst, wie wir jetzt auch viel Kraft und Energie eingesetzt haben an diesem Nachmittag, um miteinander dein Wort zu studieren. Du siehst auch, wie wir müde sind. Aber du sagst selber in deinem Wort, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Und so hat es uns etwas gekostet. Aber wir bitten dich, dass du uns hilfst, das, was wir aus deinem Wort aufnehmen konnten, das auch in unseren Herzen zu verwahren und zu bewegen, und hilf uns auch, dein Wort umzusetzen. Wir möchten so gerne, dass du verherrlicht wirst durch unser Leben. Schenke uns diese Gnade. Und wir haben über diese Gaben, Wirkungen, Dienste gesprochen. Herr Jesus, und das betrifft jeden von uns, schenke du jedem von uns die Gnade, wirklich zu erkennen, welche Aufgaben und welche Dienste du für uns bereit hast. Dass wir erkennen, die Werke, die der Vater, Gott der Vater, zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln. Und dass wir dir so in Treue und in Hingabe dienen, an dem Ort, an diesem Platz im Leib, den du jedem von uns zugeteilt hast. So dass du verherrlicht wirst und dass wir bereit sind, mit freudigem Herzen dich zu empfangen, wenn du wiederkommst. Wir möchten bitten, Herr Jesus, komme bald und danke, dass wir dich jeden Tag erwarten dürfen. Amen.